Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir kümmern uns um aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung, heute sogar ganz besonders, und schauen dabei natürlich auch immer auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und neben mir sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Grüße dich, Stefan.
Ich würde sagen, wir fangen heute direkt wieder so an, wie wir das letzte Mal schön geübt haben, nämlich mit der Kategorie Querbeet. Kurz beleuchtet die Dinge, die uns jetzt in den letzten Tagen aufgefallen sind, seit unserem letzten Podcast. Und da haben wir zwei, drei Sachen, die, glaube ich, die Erwähnung wert sind. Erstes Thema wäre aus meiner Sicht das sehr juristisch umstrittene und interessante Thema Arbeitszeiterfassung. Der Bundesarbeitszeitminister Hubertus Heil von der SPD hat jetzt einen Gesetzentwurf zur Arbeitszeiterfassung vorgelegt. Und der sieht vor, wenig überraschend, dass es künftig eine uneingeschränkte Pflicht zur Arbeitszeiterfassung auf elektronischem Weg für alle Beschäftigten geben soll. Das hatte sich ja angekündigt sozusagen, gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 2019. Das Bundesarbeitsgericht hat das nochmal sozusagen zugeschnitten auf die deutsche rechtliche Situation im September 2022. Und ja, grundsätzlich Pflicht zur Arbeitszeiterfassung für alle Beschäftigten. Ein paar Ausnahmen gibt es immer. Ausgenommen werden in dem Bereich die leitenden Angestellten, die offensichtlich weniger schutzbedürftig sind. Und die Beamten und Richter sind ausgenommen. Deren Arbeitszeit ist ja ohnehin ein Mysterium, sage ich mal. Entweder man weiß es nicht so genau oder sie arbeiten viel zu viel, aber offensichtlich nicht, ohne dass das eine Schutzbedürftigkeit auslösen würde. Elektronische Erfassung heißt digitale Erfassung und dadurch ändert sich wahrscheinlich jetzt einiges, jedenfalls für die meisten Betriebe. Kleinbetriebe sind ausgenommen in dem Bereich. Was würdest du meinen, Nico? Ist das eine relevante Änderung? Ändert sich da viel? Du bist ja selbst auch Arbeitgeber. Ist das ja ein Meilenstein oder ist das eher ja eine Formalie?
Also das neu gegründete Forum für Wirtschaftskanzleien, das DAV, hat als erste Forderung, nachdem es gegründet war, gleich gesagt, da müsse doch auch eine Ausnahme für die Anwaltskanzleien herein, weil ja wir doch rund um die Uhr für unsere Klienten da sein müssen. Ich verfolge das mit großer Sympathie, dass es dieses neue Forum für Wirtschaftsanwälte gibt im Deutschen Anwaltverein. Bin da sehr froh, diese Forderung hätte ich jetzt selber nicht unbedingt als Erste auf die Agenda gesetzt. Aber Arbeitsrecht ist ja jetzt nicht so mein Spezialthema. Es ist halt, es ist ja auch wieder Datenerfassung, nicht? Es ist wieder aus meiner Sicht auch so ein Thema, wie das zeigt, dass in bestimmten Bereichen man ganz, ganz schnell auch ist, damit dem Datenschutz also dann auch vor die Tür zu weisen. Nicht? Das ist so ein bisschen wie im Urheberrecht, wo der Europäische Gerichtshof eigentlich dann zum Schutz der Urheber eigentlich dann ganz, ganz großzügig auf einmal ist mit der Datenerhebung, Verarbeitung oder in der Corona-Zeit, was ist da alles an Daten erhoben worden? Und irgendwie haben alle gedacht, na, das hat schon seine Richtigkeit alles. Bei der Arbeitszeit ist es ja jetzt auch Segen des EuGH, Segen des Bundesarbeitsgerichts, ist es halt auch wieder so, dass wenn man nur den Zweck gut findet, dem das Ganze dient, dann ist man auf einmal ganz, ganz kleinlaut, was das Thema Datenschutz angeht.
Absolut, kann ich nur bestätigen. Wir haben als Datenschützer sofort die Ohren gespitzt, als der Europäische Gerichtshof um die Ecke kam, mit der doch sehr grundsätzlich klingenden Entscheidung, weil wir Angst hatten, dass die Vertrauensarbeitszeit verloren geht. In vielen Arbeitsverhältnissen ist es ja so, dass es zwar eine Vereinbarung gibt über die regelmäßige Arbeitszeit, aber letztlich den Beschäftigten überlassen bleibt, die zu dokumentieren, jedenfalls bislang, zum Teil auch gar nicht zu dokumentieren, sondern einfach nur laut zu geben, wenn er der Auffassung ist, dass er zum Beispiel jetzt Überstunden gemacht habe, möchte der Arbeitgeber das in der Regel wissen. Aber ansonsten wurde auch die Dokumentation der Arbeitszeit dem Beschäftigten überlassen, häufig auch in einer Form, die wirklich sehr datenschutzfreundlich war, würde ich sagen, indem nur noch ein Saldo gebildet wurde. Das heißt, der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber gar nicht gesagt, ich habe am Montag von 8 bis 12 und von 13 bis 17.22 Uhr gearbeitet, sondern er hat nur noch gesagt, montags waren es 3 Stunden plus oder noch großzügiger. Am Monatsende hat er gesagt, übrigens, ich bin 3 Stunden im Plus oder 5 im Minus. Und da haben wir Datenschützer vor Freude in die Hände geklatscht und gleich den Artikel 5 gezogen, der Datenschutzgrundverordnung, haben gesagt, ja, das entspricht ja auch dem Prinzip der Datenminimierung. Wenn es nicht notwendig ist, dass der Arbeitgeber selbst die Arbeitszeit erfasst, dann ist es datenschutzrechtlich auch gar nicht zulässig. Lasst das doch alles den Beschäftigten aufschreiben und möglichst weit runterkochen, also möglichst ungenau machen. Lass ihm doch nur den Monatssaldo dem Arbeitgeber melden und alles ist gut. Was dabei hinten runterfiel, war natürlich die Schutzfunktion auch des Arbeitszeitgesetzes, nämlich auch das dürfte in den Anwaltskreisen sehr, sehr gut bekannt sein. Die Selbstausbeutung von Beschäftigten kennt manchmal keine Grenzen und da hat der Arbeitgeber natürlich eine Fürsorgepflicht. Und wenn Beschäftigte zu viel arbeiten, als gesetzlich zulässig, macht sich der Arbeitgeber wohl nicht nur strafbar, sondern das kann eben auch gerade für die Beschäftigten selbst ein sehr großes, auch gesundheitliches Problem werden. Deswegen, ja, da beißen sich dann Arbeitszeitschutz, Datenschutz und letztlich auch dann natürlich wieder gewerbliche Interessen der Arbeitgeber.
Irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen vorgestrig, wenn man sich anschaut, wie Arbeitszeit heutzutage doch an vielen Stellen aussieht, nicht? Dass man doch eigentlich sich bemüht, den Bedürfnissen der Arbeitnehmer auch sehr weit entgegenzukommen, mit Homeoffice und mit flexiblen Arbeitszeiten, nicht? Also hier gerade ein Datenschutzberater ist mir heute über den Weg gelaufen, wo dann Ambrock aus Hamburg dann schreibt, welche Regeln wiederum im Beschäftigtendatenschutz gehen, wenn der Arbeitnehmer dann auf einmal aus Thailand heraus mal einen Monat arbeitet, nicht? Also das sind ja alles Arbeitsmodelle, die wir heute haben, die auch immer mehr danach schreien, dass es eigentlich alles, dass es Vertrauensarbeitszeit ist, weil das kann ja kein Mensch, das können auch die Arbeitnehmer nicht mehr zuverlässig messen, wenn sie irgendwie dann ja auch Arbeit und Freizeit und Familie in einer ganz anderen Art und Weise mischen, als das noch so den herkömmlichen Vorstellungen entsprach. Also irgendwie kommt es einem alles so ein bisschen vor, als ob das so das letzte Aufbäumen noch ist, derjenigen, die noch nicht lassen wollen von der Vorstellung, dass also Arbeit doch immer so aussehen muss, dass man irgendwie so 9-to-5-mäßig im Büro sitzt und wenn man dann die Bürotür zumacht, dann beginnt die Freizeit, nicht? Etwas, was sicherlich noch, ja, was es sicherlich noch viel gibt, aber überall jedenfalls in den Büros mit dann auch, also anders als natürlich in der Gaststätte oder im Supermarkt oder so, da ist natürlich nichts mit Homeoffice und Konsorten, darf man auch wiederum nicht vergessen. Aber in den Büroberufen ist das doch immer mehr eigentlich auch auf dem Vormarsch, dass man diese Zeitmodelle aufweicht.
Und das ist ja sogar im öffentlichen Dienst, in seinem Ruf nach immer trägen öffentlichen Dienst angekommen, diese Flexibilisierung, von der du sprichst. Ich kann mich an zwei Aspekte erinnern, die in meiner Amtszeit in Stuttgart beim Landesbeauftragten eine Rolle gespielt haben. Zum einen Arbeitszeiten von Mitarbeitern in der technischen Abteilung. Ich rede von den Hackern, die wir eingestellt haben. Und das war echt ein Problem, weil die Arbeitszeiten in dem Bereich, also bei den Technikaffinen, sage ich mal, doch eher in den Nachtstunden lagen. Und das war mit der Arbeitszeitverordnung im öffentlichen Dienst nicht in Einklang zu bringen. Das ging einfach nicht. Ja, dass dort jemand nach 22 Uhr sich an den Laptop setzt oder nachts um 3 Mails schreibt, das war sowas von grottenillegal. Das mussten wir irgendwie aufbohren. Haben wir dann auch eine praktische Lösung gefunden. Wir haben einfach an der Uhr gedreht, dann war halt nachts um 2 war, mittags um 2 und dann ging es schon irgendwie. Ich fürchte, ich habe mich da strafbar gemacht. Und das andere, was wir hatten, war auch während Corona Flexibilisierung des Arbeitsortes. Wir hatten eine Kollegin zum Beispiel, die auch um in gewisser Weise den doch rigiden Anforderungen in Deutschland in den Hochzeiten der Pandemie zu entkommen, nach Schweden gewechselt ist und von dort aus gearbeitet hat. Und da gab es einen hohen Widerstand von der Institution her, das wollen nämlich Beschäftigte nicht so gern, dass andere Beschäftigte irgendwo sitzen, möglicherweise, wo es sogar besser und schöner ist. Sie stellen sich dann immer vor, dass da jemand seine Füße in die Karibik hängt und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass dabei auch noch Geld verdient wird, jedenfalls nicht im öffentlichen Dienst. Und da wurden sehr witzige Gegenargumente gebracht, unter anderem hoheitliche. Dass also, wenn jemand in Schweden sitzt und einen Verwaltungsakt erlässt, dass das ja sozusagen diplomatische Verwerfungen mit sich bringen könnte, dass da die Anordnung eines Ortstermins auf einmal von schwedischem Boden aus angeordnet wird. Also man sieht, da gingen einigen die Argumente aus. Hohe Flexibilisierung, das Arbeitszeitgesetz, das jetzt als Entwurf, die Novelle vorliegt, ist aber, glaube ich, würde ich sagen, durchaus ganz vernünftig in dem, was es tut. Es lässt nämlich unter anderem zu, dass der Arbeitgeber die Verpflichtung zur Dokumentation auf den Beschäftigten delegiert. Und das scheint sozusagen die Möglichkeit zu sein, auch zukünftig Vertrauensarbeitszeit zu gestalten, indem eben dann der Beschäftigte das ordnungsgemäß in seine Excel-Tabelle einfüllt. Es bleibt bei einer Kontrollpflicht des Arbeitgebers. Also er muss ab und zu gucken, ob sich der Beschäftigte selbst in die Tasche lügt oder umgekehrt auch dem Arbeitgeber gegenüber falsche Angaben macht. Der Arbeitgeber muss ein System der elektronischen Zeiterfassung zur Verfügung stellen und muss darauf achten, dass wirklich dokumentiert wird. Aber das kann nachher der Beschäftigte selbst machen. Insofern, glaube ich, sind die Datenschützer dann auch ganz zufrieden.
Jo, von der Arbeitszeit zu einem neuen Urteil des Oberlandesgerichts Brandenburg. Das ist eines von vielen, vielen Urteilen, die es gibt gegen Versicherungen. Der Artikel 15, der Auskunftsanspruch, ist, glaube ich, jedenfalls bei den Zivilgerichten ist er der größte Hit an den Versicherungskammern, weil Versicherungsnehmer dort immer wieder Auskunftsbegehren stellen, die, ja, bei denen es letztlich darum geht, einen Hebel zu finden, dass sie Prämien zurückkriegen oder weniger zahlen müssen bei der Versicherung. Und soweit ich das beobachte, wird das immer schwerer für die Versicherungsnehmer, das durchzusetzen, weil die Zivilgerichte doch schon eine hohe Neigung haben, Gründe zu finden, die jetzt gegen das Bestehen eines Auskunftsanspruchs sprechen. Eines liegt bereits beim EuGH, da ist mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob es überhaupt ein Versicherungsfall ist, aber es liegt auf jeden Fall schon beim EuGH die Frage, ob es rechtsmissbräuchlich sei und ob es dem Auskunftsanspruch entgegenstehe, wenn neben dem Bedürfnis nach Auskunft über Personendaten noch andere Zwecke verfolgt werden. Und in dieser Entscheidung hat das Oberlandesgericht Brandenburg durchaus in eine ähnliche Richtung argumentiert, aber gesagt, das ist ja ein ganz anderer Fall, das brauchen wir nicht vorzulegen, weil, Stefan?
Ja, das Urteil vom 14. April, Oberlandesgericht Brandenburg, ist in dem Punkt ja doch sehr davon überzeugt, dass man das mit den eigenen Kräften ohne Zuhilfenahme des EuGH entscheiden könnte. Es wird zwar ein Anspruch auf Auskunft über alle Beitragsanpassungen der letzten 10 Jahre zugesprochen, aber aus dem Versicherungsvertragsgesetz und nicht aus der Datenschutzgrundverordnung. Und zwar genau mit der Argumentation, die du auch ansonsten beobachtet hast, Nico, nämlich indem gesagt wird, nee, der 15 greift nicht, der passt hier nicht, nämlich der Antrag sei exzessiv. Der sei rechtsmissbräuchlich geltend gemacht, da sich die Wesentlichen, die Versicherungsscheine und die Nachträge vorlegen zu lassen, das sei exzessiv. Mit der Begründung, die Datenschutzgrundverordnung will das gar nicht. Die will gerne, und dabei wird verwiesen auf den Erwägungsgrund 63, das Auskunftsrecht soll den Betroffenen dazu dienen, in angemessenen Abständen sich ein eigenes Bild machen zu können, ob die Verarbeitung der eigenen personenbezogenen Daten bei dem Verantwortlichen erfolgt, in welchem Umfang das der Fall ist und ob das rechtmäßig ist. Und jetzt sagt das Oberlandesgericht in einer hübschen Wendung, ja, darum geht's dem Kläger aber gar nicht. Dem geht's ausschließlich, man merkt wieder, Zivilgerichte sind Herren des Sachverhalts. Sie haben also festgestellt, es gibt nur eine Motivation des Klägers und die besteht ausschließlich darin, zu prüfen, ob man irgendwie formellen Mangel bei den Prämienanpassungen nach dem Versicherungsvertragsgesetz findet. Und dann sagt das OLG, eine solche Vorgehensweise ist zum Schutzzweck der DSGVO nicht umfasst. Und das ist natürlich ein Punkt, ja, den ich auch schon bei anderen Gerichten früher gesehen habe, die letztlich sagen, du darfst nach der Datenschutzgrundverordnung zwar sozusagen klüger werden, was der Verantwortliche so über dich hat, und du darfst diese Daten offensichtlich auch bekommen, aber du darfst sie dann nicht mehr zu anderen Zwecken nutzen. Also so eine Art Zweckentfremdungsverbot beim Antragsteller. Du darfst sie nutzen, um klüger zu werden und das einschätzen zu können, aber sobald du eigene, insbesondere wirtschaftliche Zwecke aufscheinen lässt, also sagst, ja, ich will die nicht nur haben, die Daten, um mir ein Bild zu machen, sondern ich will auch was damit machen, nämlich ja wirtschaftlich besser dastehen oder sogar, gibt's auch Entscheidungen im Kölner Gericht, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn der Betroffene sagt, ich würde keinen Schadensersatz verlangen nach 82 Datenschutzgrundverordnung und dafür brauche ich mal eine schöne Basis und da frage ich doch mal den Verantwortlichen, ob er mir diese Basis nicht schaffen kann im Rahmen der Auskunft, das wird als dem Zweck der Datenschutzgrundverordnung fremd angesehen. Und auf der Grundlage werden die schönen Klagen platt gemacht. Halte ich für äußerst bedenklich, ehrlich gesagt, als Datenschützer. Worin soll das denn führen? Soll das dahin führen, dass der Anspruchsinhaber, also der Betroffene, tunlichst vermeiden muss, irgendwas über seine Motivation zu sagen, dass er seine sonstigen Zwecke verbirgt und sagt, nee, ich will das einfach nur wissen?
Das hätte prozessual werden, gäbe es dann ein Problem, weil diese Aufrufsansprüche tauchen, sind regelmäßig Bestandteil einer Stufenklage. Das heißt, da kommt dann die nächste Stufe, dass gezahlt wird. Das würde ja dann bedeuten, dass man also erstmal das Verfahren bis zum mindestens zum OLG führen müsste für die Auskunft. Dann könnte man wieder von vorne anfangen und dann müsste man nochmal Schadensersatz oder die Rückzahlung von Prämien, die sich vielleicht dann daraus ergibt, einklagen. Also bei der Stufenklage ist es nicht so ganz einfach, die Motivation zu hinterm Berg zu halten.
Ja. Aber vielleicht wenigstens das wäre doch eine aus meiner Sicht ganz naheliegende Motivation, zu sagen, sag mir erstmal, welche Daten du hast, wie du die verarbeitest, erklär mir die Rechtsgrundlage und dann, zweite Stufe, zahlen. Artikel 82 Schadensersatz. Ist das nicht eine zulässige Kombination? Das liegt doch geradezu auf der Hand. Die Datenschutzgrundverordnung fordert das doch gerade oder legt es an, dass man so vorgeht. Das kann doch nicht rechtsmissbräuchlich oder exzessiv sein im Sinne von Artikel 15, dass man nachher mit dem 82 ankommt.
Das dürfte prozessual nicht ganz einfach mit einer Stufenklage hinzukriegen sein, weil da steckt wohl eine Feststellung irgendwo drin und die Feststellung ist wohl bereits in dem Zahlungsanspruch enthalten. Deswegen hätte ich da so gewisse Bauchschmerzen, was die Zulässigkeit anginge. Aber da kommen wir ja schon in die Feinheiten des Prozessualen herein. Dann reden wir doch lieber noch ein bisschen über ChatGPT. Und heute ist Montag, wo wir besprechen, das sollten wir kurz dazu sagen. Und heute erscheint in der FAZ vier samt und sonders geschätzte Staats- bzw. Datenschutzrechtler, wie Marit Hansen, langjährig mittlerweile in Schleswig-Holstein, die Köpfin, oder wie man das sagt, und dann ein gewisser, von dir auch besonders geschätzter, Tobias Käber, Hochschullehrer, Hochschule der Medien, mit dir, glaube ich, mit Sicherheit ja auch gut bekannt, Stefan.
Allerdings.
Ja. Dann Stefan Rixen, Öffentlichrechtler an der Uni Köln und Mitglied des Ethikrats. Und ja, und ich hätte jetzt fast wer mir rausgerutscht, unvermeidbar natürlich auch der Kollege Schwartmann von der TH Köln. Sie schreiben eine ganze Seite in der FAZ über ChatGPT und machen dort alle möglichen Themen auf. Und unterm Strich sagen Sie eigentlich nur eins, es bringt nichts, das zu verbieten.
Aha. Wobei, da fiel mir wirklich auf, als ich den Text jetzt nochmal gelesen habe, da gibt es eine gewisse Schere zwischen der Überschrift und dem Text. Die Überschrift des Artikels ist eindeutig, es bringt nichts, ChatGPT zu verbieten, das ist eine klare Ansage. Aber inhaltlich überlegt man sich dann doch, wie man zuschneidet und wie man möglicherweise bestimmte Grenzen einzieht, was dann zwar kein Generalverbot ist, aber doch immerhin eine Anpassung, die da stattfinden muss. Und darum geht's ja auch letztlich, wenn man in dem Bereich regulieren möchte. Vielleicht vorab noch eine kurze Überlegung, Nico, warum das Thema, klar, der Artikel ist erschienen, das ist ja schon mal gut, dass die Debatte weitergeht, aber wie sich das Thema ansonsten weiterentwickelt hat, seitdem wir es in der vorletzten Folge bei Follow the Rechtsstaat uns mal näher angeschaut hatten. Es tut sich tatsächlich was, der Europäische Datenschutzausschuss hat reagiert, hat eine eigene Taskforce eingesetzt, die im Wesentlichen wohl die Zielsetzung verfolgt, die ganzen Informationen, die jetzt über verschiedene europäische Aufsichtsbehörden eingeholt werden bei OpenAI. Vorangeprescht sind ja die Italiener, aber jetzt haben sich auch die Deutschen zum Teil angeschlossen. Der hessische Datenschutzbeauftragte hat ein Auskunftsersuchen an OpenAI gerichtet, dass dort also einfach gesammelt wird, dass ein gemeinsamer Informationspool geschaffen wird bei all dem, was da jetzt rauskommt bei den Auskunftsersuchen. Und natürlich will der ETSA auf diese Art und Weise die Lufthoheit über das Thema KI und speziell auch ChatGPT gewinnen. Ob sie dort hingehört, diese Lufthoheit, ist kann man bezweifeln. Rechtlich gesehen ist es so, OpenAI als Betreiber hat keine besondere Niederlassung. Ich meine, das hätten wir im vorletzten Podcast auch schon angesprochen. Das heißt, alle Aufsichtsbehörden sind zuständig. Dass der ETSA jetzt zuständig wäre, kann ich nicht unmittelbar erkennen, gerade nicht beim Doing. Also wenn es darum geht, mal Informationen einzusammeln. Später, wenn es Anordnung gibt oder Ähnliches geben sollte, klar, dann können das andere Aufsichtsbehörden nach Europa tragen und versuchen, das zu vereinheitlichen. Aber zunächst mal würde ich sagen, ist der ETSA eigentlich gar nicht gefragt. Trotzdem hat er mal eine Taskforce eingerichtet. Also da ist schon ein hohes Interesse dran von europäischer Seite aus, das Thema in den Griff zu kriegen. Auch aktuell waren verschiedene Vorstöße, unter anderem von Elon Musk zum Thema, wollen wir nicht mal langsam machen mit der künstlichen Intelligenz, das ist ja doch eine gefährliche Nummer, ein Moratorium zu verhängen. Und auch ansonsten hat es da einige Bewegungen gegeben in den letzten ein, zwei Wochen. Unter anderem, ja, der unvermeidliche Professor Schwartmann hat nicht nur diesen Artikel mitgeschrieben, sondern auch zusammen mit dem Axel Voss, Europaabgeordneter der EVP, und mit mir einen Brief an OpenAI, bitte erklärt uns mal, was ihr da macht. Liefert mal Informationen, um die Debatte anzustoßen. Zwei Aspekte in dem Artikel finde ich doch ganz spannend. Und das ist mit zwei Zitaten verbunden, Nico. Und ich wollte dich fragen, wie du das einordnest. Das eine heißt, der Nutzung im Blindflug, gemeint ist die relativ ungesteuerte Nutzung von ChatGPT im Moment. Alles stürzt sich drauf, jeder probiert mal was. Der Nutzung im Blindflug kann nicht mit einem regulatorischen Blindflug der staatlichen Aufsicht begegnet werden. Findest du, das ist eine plausible Position? Also kein regulatorischer Blindflug, heißt die Ansage?
Naja, das richtet sich ja gegen die italienische Datenschutzbehörde im Klartext. Und dass man das Blindflug nennen kann, ich glaube, das haben wir in der vorletzten Woche, glaube ich, schon ziemlich deutlich auch besprochen. Das ist ein Schnellschuss. Und was mich immer dann auch stört, und jetzt spreche ich nicht nur von der italienischen Datenschutzbehörde, ist, da kommt was Neues, und wie schafft man es also auf die Titelseiten mit so einem Thema, nicht? Nämlich genau mit sowas, ja. Da hat man überall die Kameras und Interviews und so weiter und so fort. Ob man da tatsächlich was bewegt, spielt dann erstmal auch gar keine Rolle, nicht? Aber das ist dieser Aktionismus, diese Kopflosigkeit, die man dort beobachten kann. Also, dass man das kritisiert, ist, finde ich, völlig richtig. Die Frage ist halt, was man entgegensetzt, nicht? Also, wenn man es jetzt einfach aus der Datenschutzwarte sieht, wir haben gesprochen, das waren ja, glaube ich, vier Punkte in dem italienischen, die Italiener da aufgemacht hatten, in diesem anderthalb Seiten, der das nur war. Davon waren, glaube ich, zwei Punkte, hatten schon mal eindeutig nichts mit dem Datenschutz zu tun, nicht? Und andere haben schon, es gibt natürlich schon Datenschutzthemen auch, aber das ist eben halt auch kein, das ist auch kein ChatGPT-Thema, sondern das ist ein altes Thema. Das ist das Thema mit den Trainingsdaten. Da gibt es auch nachhaltige Rechtsunsicherheit schon seit langem. Was denn da eigentlich so die Parameter sind für die Nutzung von Personendaten als Trainingsdaten, nicht? Aber da würde ich mir wünschen, dass man erstmal wirklich als Datenschützer nur die Themen diskutiert, die auch wirklich Datenschutz sind. Und nicht jetzt anfängt, darüber zu diskutieren, was man jetzt noch irgendwie zum Jugendschutz beitragen kann und was man jetzt noch, was es da sonst noch alles für Gefahren geben kann von falschen Nachrichten, Fake News, weil da irgendwas falsch eingespeist wird und so weiter und so fort. Das ist das, oder Produkthaftung, das würde ich mir wünschen, dass das gar nicht von den Datenschützern dann auch gleich wieder so halbgar diskutiert wird, sondern dass man sich ganz, ganz nüchtern auf die Datenschutzthemen dort konzentriert und auch sofort den Blickwinkel weitet und auch mal genauer hinschaut, ist denn das eigentlich alles so als Datenschutzthema alles so neu? Und das mit den Trainingsdaten, das wohl das zentrale Thema ist bei ChatGPT, das ist eins, also das kennt man aus der Beratung, kennt man das irgendwie seit, also ich würde sagen, wahrscheinlich ist es bald ein Jahrzehnt. Dieses Thema, was da eigentlich gilt oder ganz konkret erstmal, wie weit reichen da die berechtigten Interessen? Weil das ist nicht anders darstellbar als mit berechtigten Interessen. Und dann noch das andere Thema, was macht man denn jetzt mit Artikel 9 Daten, wenn die irgendwie dort zum Thema werden bei Trainingsdaten? Ja, und ich würde mir wünschen, dass es an diesen Stellen, die also eindeutig auch bei ChatGPT Sicherheit auch Datenschutzthemen sind, dass man diese Themen diskutiert. Und ich klaue dir jetzt mal eins, was du mir schon mal vorab gesagt hast. Ja, dieses sollte man nicht stoppen. Das finde ich auch wieder irritierend, ganz ehrlich gesagt, weil, also, wenn man zum Ergebnis kommen würde, ja, das muss alles zu diskutieren. Wenn man zum Ergebnis kommen würde, das geht mit Artikel 6 oder Artikel 9 oder beiden, geht das nicht, mit den Trainingsdaten, dann ist das Verbot die logische Folge davon. Dann kann man auf eine ganz andere Ebene und muss man diskutieren, ob denn eigentlich die DSGVO dort mit Sinn und Verstand an dieser Stelle auch gestrickt ist. Aber dass man sich da gleich, dass man sich als Datenschutzrechtler, betone Rechtler, dass man sich da gleich, also gleich das ein Ergebnis schon mal einfach ausschließt und bevor man eigentlich wirklich mal auch richtig in die Tiefe da geht, das gefällt mir nicht so gut.
Hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, um den Autoren des Artikels gerecht zu werden, dass möglicherweise die Überschrift des Artikels von der FAZ selbst beigesteuert wurde und man das in gewisser Weise framen wollte. Es bringt gar nichts, ChatGPT zu verbieten oder es hilft nicht weiter, sowas zu verbieten. Ich glaube, im Text stehen dann doch jedenfalls ein paar Kriterien drin, an denen man sich orientieren kann und die man auf jeden Fall gut beantworten muss, wenn man zukünftig mit künstlicher Intelligenz gut umgehen will. Aber ja, wir kommen nicht an der gesellschaftlichen Debatte über solche Themen vorbei und wir brauchen auch tatsächlich immer auch den Blick des Gesetzgebers, der sich fragt, reichen meine Regulierungen, reichen sie nicht, gehen sie zu weit? Und da kann man sich nicht durch Vorfestlegungen sozusagen drumherum mogeln. Sehr schön, Nico. Dann haben wir querbeet hinter uns gebracht und steuern heute auf unser einziges und zentrales Thema zu, mit dem wir uns vertieft beschäftigen wollen, nämlich das Bundesverfassungsgericht steht in der Kritik und aktuell ganz besonders. Es ist eine, wie wir wissen, 72-jährige Institution. So lange gibt es das Bundesverfassungsgericht schon in Karlsruhe, also schön entfernt von den Zentren der politischen Macht in erst Bonn und jetzt Berlin. Es ist eine sehr frequentierte Institution, jedes Jahr zwischen 5.000 und 6.000 Verfassungsbeschwerden. Das hat sich in Corona-Zeiten so ein bisschen verändert. Da gab es mehr Eilanträge. Insgesamt aber eine etwas zurückgehende Zahl von Verfassungsbeschwerden. Karlsruhe ist auch zuständig für Fragen der Normenkontrolle, also zur Frage insbesondere, ob das einfache gesetzliche Recht mit der Verfassung in Einklang steht. Und in Karlsruhe werden vom Zweiten Senat auch Organstreitverfahren durchgeführt. Auch das in der Sache hochpolitische Entscheidungen, die alle einfließen in die berühmten grauen Bände, die Herausgabe der Senatsentscheidung. Davon gibt es inzwischen 160 und die sind wirklich nicht die Bände selbst, sondern die Inhalte prägend für unser Verfassungsverständnis. Da steht drin, was in Deutschland Grundgesetz ist, was als Verfassung gilt. Ich nenne nur ein paar Entscheidungen im Laufe der letzten 7 Jahrzehnte, die jedenfalls für Juristen und weit darüber hinaus vielen Menschen was sagen. Die Elfes-Entscheidung zum Beispiel oder die Lüth-Entscheidung, die Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch, mehrere Entscheidungen dazu. Volkszählungsentscheidung natürlich für uns Datenschützer ganz zentral, weil da das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung entdeckt wurde, sage ich mal. Die Entscheidung während der Friedensbewegungszeit der 80er Jahre, was ist Nötigung, Nötigung durch Blockade, wie weit geht das? Kruzifixentscheidung, politisch extrem umstritten, auch mit einer Reaktion des politischen Systems auf Karlsruhe verbunden. Ich erinnere mich an den Satz damals von Ministerpräsident Stoiber, der sagte, wir werden das Urteil respektieren, aber nicht akzeptieren. Also da sieht man richtig, was da auch an Sprengkraft drin war. Karlsruhe hat sich intensiv auseinandergesetzt mit der europäischen Integration, hat was zur Menschenwürde gesagt, Luftsicherheitsgesetz war die Entscheidung, hat auch gesellschaftlich relevante Fragen immer wieder aufgegriffen, zum Beispiel Kampf um Nichtraucherschutz und die gesetzliche Ausgestaltung, ist kreativ geworden, sage ich mal vorsichtig, in den letzten Jahren mit dem Aspekt des intertemporalen Freiheitsschutzes. Ich rede vom Klimaschutzgesetz, wo man auch die Interessen und Rechte zukünftiger Generationen angesprochen hat. Ganz aktuell, und deswegen kümmern wir uns auch drum, gibt es eine Reihe von wirklich interessanten Positionierungen zum Bundesverfassungsgericht. Da ist zum einen ein sehr interessantes Interview, das der SWR, Klaus Hempel, einem Richter beim Bundesverfassungsgericht, erster Senat Henning Radke, geführt hat. Und das ist jetzt gerade auch veröffentlicht worden. Und auf der anderen Seite ist Peter Michael Huber ausgeschieden. Er war Mitglied im zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts und hat einen schönen FAZ-Artikel verfasst, in dem er 12 Thesen wiedergibt, aus denen sich die Gründe für den, wie er meint, Erfolg des Bundesverfassungsgerichts ergeben. Also Erfolgsgeschichte Bundesverfassungsgericht. Nico, würdest du da als Überschrift das gelten lassen oder würdest du sagen, die kritischen Elemente überwiegen inzwischen?
Also wir waren uns mal alle völlig einig, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Bis, ja, ich würde mal sagen, bis vor wenigen Jahren hätte das, glaube ich, keiner von uns auch nur in Frage gestellt, dass das eine Erfolgsgeschichte ist. Ja, und ich mache es jetzt mal nur aus der Datenschutz- und Bürgerrechtswarte, nicht? Also jede Festrede über Datenschutz führt irgendwann über die Volkszählungsentscheidung, bis man es schon dann gar nicht mehr hören mag, aus 83, die hauen wir uns immer noch als Argumente um die Ohren, wenn wir kontrovers diskutieren. Ja, wir haben so Entscheidungen wie die Entscheidung zur Online-Durchsuchung mit dem dann kreierten IT-Grundrecht aus 2008. Ja, wir haben die Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben viele, viele, ich nenne sie immer dann auch schon ein klein bisschen kritisch, ja, aber Entscheidungen, nicht? Zum BKA-Gesetz, also wo es dem Gesetzgeber dann zumindest schwer gemacht wird, handwerklich auch schwer gemacht wird, noch Sicherheitsgesetze so zu formulieren, dass sie also auch dann in Karlsruhe halten. Und alles das, was du ja schon ohnehin auch aufgezählt hast, nicht? Das ist sicherlich ein großes Stück Freiheitsschutz, den man und auch sehr ernst betriebener Schutz der Grundrechte der Bürger, die in Karlsruhe betrieben worden ist, ganz, ganz ohne Frage. Ja, und in den letzten Jahren diskutieren wir manches auch ein bisschen kritischer. Das kommt dann ja vor allen Dingen auch vor in dem Interview mit Henning Radke, der einen maßgeblichen Beitrag hatte, wenn ich sogar Berichterstatter war, da bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich war sogar Berichterstatter gewesen bei der Entscheidung zur Bundesnotbremse, ja, wo ich kurz mal erwähne, dass ich da, dass ich unter den Verlierern war, weil ich eine der Verfassungsbeschwerden dort eingereicht habe seinerzeit. Dazu äußert er sich, und überhaupt zu der Rolle des Bundesverfassungsgerichts in der Corona-Krise äußert sich Radke sehr, sehr ausführlich, nicht?
Vielleicht, Nico, bevor wir das sozusagen in die einzelnen Aspekte reingehen, nochmal, also ich entnehme deiner ersten Äußerung, dass du inzwischen jedenfalls Karlsruhe kritischer siehst als früher. Ich kann als Datenschützer das in gewisser Weise, wenn auch mit anderen Blickwinkel, unterstützen. Klar waren wir Datenschützer sozusagen Karlsruhe unendlich dankbar für die Volkszählungsentscheidung. Da ist der Ursprung auch übrigens des staatlichen und betrieblichen Datenschutzes mit drin, dass es solche Institutionen gibt, ist dort angelegt. Aber in den letzten Jahren jedenfalls, so in den letzten 10-12 Jahren, sind wir eigentlich als Datenschützer mit dem Europäischen Gerichtshof viel zufriedener als mit dem Bundesverfassungsgericht. Wir schauen eher nach Europa, nicht nur deswegen, weil dort die Regelungsmaterie inzwischen ihren Platz gefunden hat, mit zum Beispiel früher der Datenschutzrichtlinie von 95, seit 2016 mit der Datenschutzgrundverordnung in Wirksamkeit seit 2018. Also der EuGH hat dort tatsächlich mehr zu sagen, sondern er ist auch irgendwie befreiter, er ist unterstützender. Und das, was wir aus Karlsruhe in den letzten Jahren in Sachen Datenschutz gehört haben, war doch immer wirklich sehr stark ja, aber oder sogar, wenn es um den Konflikt zwischen Grundrechten ging, zum Beispiel Meinungsfreiheit versus Datenschutz, da hat zum Beispiel der Verfassungsrichter Masing in seinen Entscheidungen doch immer sehr deutlich gemacht, dass aus seiner Sicht die Meinungsfreiheit das höhere Gut ist. Das kann man ja auch so sehen, das kann man auch begründen. Aber jedenfalls von der Wahrnehmung her haben wir Datenschützer unsere Liebe so ein bisschen verlagert in Richtung zum Europäischen Gerichtshof. Vielleicht noch ein Zitat aus dem Artikel von Peter Michael Huber. Das war seine Abschiedsrede, die er gehalten hat. Er ist jüngst aus Karlsruhe ausgeschieden und jeder Richter darf dann dort nochmal zum Abschluss etwas Resümierendes sagen. Er hat gesagt, die Senatsentscheidung, von denen wir vorhin sprachen, die sich in den 160 grauen Bänden befinden, seien so eine Art Betriebsanleitung der Bundesrepublik. Und dann sagt er, ohne die Konkretisierung des Grundgesetzes in jenen 160 Bänden würde die Republik überhaupt nicht funktionieren. Stimmt das?
Naja, das weiß ich jetzt. Das ist ein bisschen sehr hoch gegriffen. Also wenn ich irgendwo eine Abschiedsrede halten würde, würde ich meine eigene Wichtigkeit nicht in der gleichen Weise betonen, wie er das tut. Das ist Das würde ich mehr ins Anekdotische packen als jetzt als ernsthafte.
Wo er wahrscheinlich These. Recht hat, mhm. ist natürlich, dass jedenfalls unser Verfassungsverständnis ganz klar von Karlsruhe geprägt ist. Ja, daran richten wir uns aus, da suchen wir die Parallelen oder die systemischen Überlegungen auch. Also da ist Karlsruhe wichtig. Dass jetzt nichts mehr funktionieren würde ohne Karlsruhe, ist vielleicht eher eine Binnensicht, mhm. das würde ich auch sagen. Und nett gemeint zum Abschied nochmal der Institution zu schmeicheln, wobei der Peter Michael Huber ja eigentlich einen ganz guten Überblick hat. Der ist ja öffentlich-rechtlicher Professor, inzwischen in München gelandet und war auch mal Innenminister im Freistaat Thüringen. Also insofern hat er doch einen guten Überblick bekommen. Und wenn er sich so euphorisch äußert, dann haben ihm die 12 Jahre Karlsruhe offensichtlich nicht nur Spaß gemacht, sondern auch ihm doch nochmal einen besonderen Eindruck vermittelt von der Wichtigkeit der Institution. Gleichzeitig auch das nochmal ein Aspekt, der immer wieder, wenn wir über Kritik am Bundesverfassungsgericht reden, in den Vordergrund gestellt wird. Ist es nicht so, dass wenn in einer Demokratie, einer funktionierenden, rechtsstaatlichen, mit Gewaltenteilung operierenden Demokratie sowas wie ein Verfassungsgericht auftritt und so eine starke Stellung hat, wie unser Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, also von jedermann angerufen werden kann und auch über Staatssachen, Staatsorganisationsfragen entscheidet, ist das nicht eigentlich ein bisschen problematisch unter dem Gesichtspunkt des Demokratieprinzips? Da werden doch im Bundestag und im Bundesrat mehrheitlich demokratisch verabschiedete Gesetze auf den Prüfstand gestellt und ab und zu auch mal aufgehoben. Du hast die Sicherheitsgesetze angesprochen, aber man kann genauso gut die Entscheidung zu § 218 StGB anführen. Ist das nicht problematisch in der Demokratie? Ist das nicht letztlich sogar abträglich, wenn dann Verfassungsgerichte so eine starke Stellung haben? Es müsste ja wohl kein Verfassungsgericht geben.
Ich glaube, unterm Strich würde ich da auch wieder zurückkehren dazu, dass wir gut damit gefahren sind mit dem Verfassungsgericht und auch mit dieser Rolle im System, die das Verfassungsgericht hat und auch damit, dass das Verfassungsgericht, auch wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, auch immer so ein bisschen gegen den Strom geschwommen ist. 218 hast du erwähnt, das war die sozialdemokratische Zeit. Da war es natürlich ganz stark gegen den Strom, wenn, wie dort mit Mehrheitsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gesagt hat, das Gesetz zur ganz weitgehenden Liberalisierung der Schwangerschaftsabbrüche, Entkriminalisierung, das geht zu weit. Das war ganz stark gegen den Strich, das nur mal so als Beispiel herauszunehmen. Die in den konservativen Zeit, 80er und 90er Jahren, waren die Entscheidungen, also zur Volkszählung angefangen und auch noch viele andere, bis dann hier BND-Entscheidung 99 fällt mir da noch ein, die sind dann eher der Politik ihnen auch wieder in die Parade gefahren, weil sie dann halt eher fortschrittlich waren zu Zeiten, wo es dann auch eher konservative Regierungen gab. Es hat auch ganz gegen den Zeitgeist gehende Entscheidungen gegeben, dann bei den Terrorismusgesetzen aus den Nullerjahren, wo auch dann manches gestoppt worden ist, was die Mehrheit sicherlich von dem Willen der Mehrheit der Bevölkerung getragen wurde, nicht? Also Vorratsdatenspeicherung beispielsweise.
Ja, gutes Beispiel.
Also man isst immer und dann gibt es auch Beispiele aus den 50er und 60er Jahren, nicht? Das ist keine durchgängige Linie, aber konnte man eigentlich immer auch davon ausgehen, dass Karlsruhe nicht dem Mainstream, so dem politisch-gesellschaftlichen Mainstream so bedingungslos folgt. Und daraus ist eine gewisse Balance entstanden, die gewiss dazu beigetragen hat, dass man eigentlich nie ernst, also man hat manches auch an unseren verfassungsmäßigen Grundfesten diskutiert, aber eigentlich nie ernsthaft die Rolle des Bundesverfassungsgerichts in Frage gestellt.
Ja, als Balance-Institution bleibt es aber natürlich dabei, dass Karlsruhe letztlich in demokratisch legitimierte Entscheidungen eingreift. Karlsruhe hat einen extremen Beliebtheitswert in der Bevölkerung, eine der beliebtesten Institutionen überhaupt mit Zuspruch von 80% und mehr in der Bevölkerung, also hohe Sympathiewerte. Vielleicht beruhen die ja gerade darauf, dass man in Deutschland dem politisch, demokratisch, parlamentarischen Verfahren nicht so hundertprozentig vertraut. Dass man es ganz gut findet, dass da noch mal ein paar weise Herren, Schrägstrich und Damen in Karlsruhe sitzen und ja noch mal gewisse fachlich rationale Argumente in den Vordergrund stellen. Vielleicht fühlen sich die Deutschen einfach nicht so wohl mit der auch nicht immer gleichbleibenden, von Umschwüngen gekennzeichneten parlamentarischen Demokratie. Vielleicht kommen daher die hohen Zustimmungswerte.
Ja, bei diesen Umfragen ist ja immer die, kommt es immer darauf an, wie die Frage gestellt ist. Das sollte man auch nicht jetzt überschätzen. Und ganz ehrlich gesagt, wie in der Bevölkerung, was immer das sein mag, das Bundesverfassungsgericht gesehen wird, da wage ich mir gar kein Urteil, weil das ist man als Jurist, der irgendwie, also jede Woche eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung seit Jahren mindestens irgendwie auf dem Tisch hat, hat man diese Warte natürlich überhaupt nicht, ja, sondern aber wo wir uns halt sofort ja sicherlich einig sind, ist, dass also der Ruf des Bundesverfassungsgerichts unter uns Juristinnen und Juristen, was immer wir so für Grundüberzeugungen haben, der ist exzellent immer gewesen eigentlich in der Zeit, in unserer Berufszeit und Ausbildungszeit, nicht? Also gar keine, klar, man hat über Entscheidungen diskutiert und fand es nicht immer alles gut, was aus Karlsruhe gekommen ist, sicherlich nicht. Aber ins unterm Strich, also gar keine Frage, ja, höchster Respekt und höchste Wertschätzung von Karlsruhe.
Das ist vielleicht der Moment, wo ich einen kurzen Disclaimer einbringe, dass ich tatsächlich auch 3 Jahre in Karlsruhe als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe und auch die vollen 3 Jahre komplett geflasht war. Jeden Morgen, wenn ich in das Gebäude reingehen durfte, strahlte ich über alle Backen, an so einer Institution mitwirken zu dürfen, natürlich nur als kleiner Mitarbeiter. Es gibt den sogenannten, bisschen anmaßend genannten dritten Senat aus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Gericht unterstützen. Und ja, insofern, das war schon nicht nur hochinteressant, sondern man ging auch dort in die Institution rein mit diesem Gefühl, es ist eine weitgehend anerkannte und sehr substantiiert arbeitende Institution. Trotzdem reißt die Kritik nicht ab. Wir wollen mal 2, 3 Kritikpunkte rausgreifen, die da immer wieder eine Rolle spielen. Ein Kritikpunkt an Karlsruhe ist, dass das Besetzungsverfahren nicht transparent ist. Die Wahl der Bundesverfassungsrichter ist zwar durchs Bundesverfassungsgerichtsgesetz vorgezeichnet. In jedem Senat müssen zum Beispiel mindestens 3 Bundesrichter von anderen obersten Bundesgerichten sitzen, aber wie das genau vor sich geht und wie man dann zur einzelnen Auswahl kommt, da gibt es dann nicht nur einen Wahlausschuss, der sich darum kümmert, sondern auch tatsächlich Absprachen zwischen den Fraktionen im Bundestag. Vielleicht da, um mal reinzuspringen ins Thema, könntest du dir vorstellen, dass das Wahlverfahren besser, anders, vielleicht auch transparenter gestaltet wird, zum Beispiel mit öffentlichen Richteranhörungen, wie wir sie vom Supreme Court kennen in den USA, wobei das natürlich offensichtlich nicht nur positive Aspekte hat.
Naja, das ist eine Frage von Transparenz. Und Transparenz wird ja insgesamt in Karlsruhe nicht gerade groß geschrieben. Das ist sowas von vorgestrig, weil in allen Lebensbereichen fordern wir Transparenz. Und überall gibt es auch Widerstände gegen Transparenz, ja, also Informationsfreiheit, also was als das eingeführt wurde, was haben die Behörden alles für Szenarien an die Wand gemalt, nicht? Und wie unbeliebt ist Informationsfreiheit bis heute auch bei den Behörden? Nebeneinkünfte von Abgeordneten, die publik gemacht werden müssen, was so schrittweise immer stärker dann noch reguliert worden ist, wie sehr haben sich Abgeordnete dagegen gewehrt, transparent zu sein. Ich könnte viele, viele andere Beispiele noch nennen. Und jetzt gibt es natürlich keinen vernünftigen Grund der Welt, warum man nicht auch mehr Transparenz bei der Richterwahl einfordern sollte. Ja, also wenn ich immer lese, Christian Rath, der Journalist, der viel für die Taz und für LTO schreibt, das ist der Experte in der Arithmetik, die dort herrscht. Der kann also über 2, 3 Seiten kann er dann schreiben, also wie genau der Proporz aus Parteifarbe, Geschlecht und jetzt Zugehörigkeit zu Professoren oder zum Bundesrichterbereich und dann auch die beiden Senate, wie das also ausgekungelt wird zwischen den Parteien. Ja, warum ist das nicht Teil eines öffentlichen Prozesses? Also es ist ja auch nicht so, dass es jetzt Also dann sagen immer gleich alle, machen wir das wie in Amerika mit diesen Anhörungen, wo dann noch nachher die Frauen kommen und denen Vorwürfe machen, dass sie und so weiter und so fort. Und wo das angeht, wo das so schlimm politisiert ist, also naja, also aufgeteilt wird das bei uns auch zwischen den Parteien. Also verstehe ich schon mal auch nicht, warum das jetzt so ein großer Unterschied sein soll. Und vielleicht, und es gibt mit Sicherheit auch Verfahren, die transparenter sind als unsere, ohne dass wir jetzt gleich im Senat, das wäre ja bei uns der Bundesrat, quasi, ohne dass wir jetzt im Bundesrat Anhörungen einführen nach amerikanischem Vorbild. Da gibt es sicherlich noch Transparenzstufen dazwischen. Und die Transparenz fängt ja schon dann auch, die ist ja nicht nur eine Frage, was kundeln die Parteien untereinander aus. Das ist ja auch wiederum eine Frage, kommt eigentlich die Richterwahl in den eigenen Parteien zustande? Ja, also bei Stefan Harbert, dem Gerichtspräsidenten, ist es ein offenes Geheimnis gewesen, dass es andere Interessenten gegeben hat dort auch. Und es wurde immer die Frage gestellt, warum, also was ihn eigentlich qualifiziert hat im Vergleich zu ja anderen, die dann ja vielleicht sogar aus dem Hochschul noch neben dem Politikerberuf noch eine Hochschulkarriere auch hinter sich hatten. Diese Fragen sind gestellt worden, sie sind nie beantwortet worden, weil halt die Auswahl auch innerhalb der CDU-CSU-Fraktion halt hinter verschlossenen Türen erfolgt ist. Und das, ich will jetzt gar nicht so schlecht über Stefan Harbert reden, wie sich das vielleicht anhört, aber das schadet ihm, weil ihm dann bis heute anhängt, dass er Merkels Liebling ist und dass es die Merkel gewesen sei, die ihn in das Amt befördert hat, weil da es keine Transparenz gab, wie das Verfahren dort war, wie er da hingekommen ist, gibt es halt auch diese Gerüchte. Das ist schädlich. Das gilt auch für eine Richterin, die Masing-Anfolge, Richterin Hertel, die da vor ein paar Jahren Masing-Nachfolge antrat und ja, wo dann auch hinter verschlossenen Türen bei der SPD gekungelt wurde und dann auch irgendwie in die Öffentlichkeit drang, dass es da zwei Kandidaten gab und sie war dann die auf die man sich dann irgendwie als Kompromisskandidatin geeinigt hat, alles hinter verschlossenen Türen, intransparent. Und ob das so ein guter Einstieg ist, also mit einem solchen Gerücht dann in Karlsruhe anzufangen, das darf man wohl auch bezweifeln.
Ja, die sozusagen Gegenseite der Transparenzforderungen, die man an die Richterwahl stellen kann, ergibt sich aus der Tätigkeit der Richterinnen und Richter. Und auch da ist ja gerade auch in den letzten Jahren, auch während der Corona-Zeit, massiv Kritik geübt worden am Verhalten des Bundesverfassungsgerichts. Wenn man diese Unklarheiten schon in der Genese sozusagen hat, dann setzt sich das natürlich fort, auch in bestimmten Entscheidungszusammenhängen und zu bestimmten Inhalten. Ich rede davon, dass das Bundesverfassungsgericht sich seit Jahren und Jahrzehnten intensiv mit anderen Verfassungsorganen austauscht. Und ein Treffen im Herbst 21 im Kanzleramt ist medial sehr stark aufgearbeitet worden. Es war ein Abendessen dort, wo sich das Bundesverfassungsgericht mit der Bundesregierung insgesamt zum Thema Corona auch unterhalten wollte. Und das im Vorfeld der Corona-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was natürlich für nicht nur ein Geschmäckle gesorgt hat, sondern für ernsthafte Besorgnis, was die Unbefangenheit des Gerichts angeht und Transparenzfragen aufgeworfen hat, gerade bei der Entscheidung zur Bundesnotbremse. Vielleicht schauen wir mal inhaltlich auf das eine oder andere, was Karlsruhe in den letzten Jahren insbesondere...
Darf ich eines kurz einfügen? Gerne. Da hat leider der von mir sehr geschätzte Klaus Hempel nicht nachgefragt bei Radke, was das Kanzlerding anging, weil, um das auch noch mal kurz zu sagen, also kein Mensch kann wirklich ernsthaft kritisieren, dass sie sich begegnen und auch treffen und vielleicht auch miteinander Abendessen. Das Brisante an der ganzen Geschichte war ja die kurzfristige Themenwahl, dass man also im Wissen, dass dann demnächst die Notbremse zur Entscheidung anstand, auch noch selber vorgeschlagen hat. Das war ein Vorschlag von Harbert und seiner Stellvertreterin, dass man jetzt doch so Regierenden in Zeiten der Unsicherheiten oder so ähnlich entscheidende Zeiten der Unsicherheiten, also ein ersichtliches Corona-Thema, dann dort auch noch auf die zum Gegenstand von Tischansprachen macht. Ein Wort auch kurz noch zur Transparenz, damit es nicht untergeht. Stefan, zur Transparenz gehört natürlich auch, ich musste das mal irgendwann nachschauen, weil es gar nicht mehr bewusst war, dass die mündliche Verhandlung nach dem Gesetz in Karlsruhe die Regel ist. Sie ist in der Realität, also vor allem beim ersten Senat, als zur seltenen Ausnahme geworden. Dass der Klimabeschluss, dass es ein Beschluss ist und kein Urteil, dass darüber nicht mündlich verhandelt worden ist, das ist eigentlich gar nicht zu begreifen. wenn man sich anschaut, auch mit welchem Ehrgeiz diese Entscheidung geschrieben worden ist und wie sie dann auch rezipiert worden ist im Anschluss und was sie jetzt auch einfach in der Realität dann auch wiederum für die Politik, die das ja umsetzen muss, auch wiederum an Auflagen bedeutet. Ja, das ist ganz zu verstehen, dass solche Entscheidungen, dass es da gar keine mündlichen Verhandlungen mehr gibt.
Absolut. Schauen wir uns mal eine besonders problematische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an, und zwar nicht nur vom Inhalt her, ich rede von der Bundesnotbremse, sondern auch von den äußeren Umständen. Es wird stark kritisiert, dass Karlsruhe gerade in den Corona-Maßnahmen von Bund und Länderregierung, muss man ja sagen, nicht nur sehr lange zugewartet hätte, sondern auch schon wirklich extreme Grundrechtseingriffe letztlich gebilligt hat. Dazu verhält sich insbesondere auch der Verfassungsrichter Radke, der ein Argument bringt, das ich dir nochmal sozusagen zum Reflektieren geben wollte. Nico, er sagt, es hat massive Grundrechtseinschnitte gegeben und Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, hat ja durchaus reagiert. Er sagt aber, diese generellen Verbote, zum Beispiel die Ausgangssperren, die wir hatten, die seien ja sozusagen das bessere Mittel gewesen. Es wäre doch viel intensiver und viel problematischer gewesen, wenn man Kontrollaktionen durch die Polizei im Einzelfall durchgeführt hätte, in Wohnungen eingedrungen wäre, um festzustellen, ob da illegale Partys stattfinden und ähnliches. Da sei doch sozusagen die Ausgangssperre irgendwie grundrechtsfreundlicher gewesen. Kannst du das nachvollziehen?
Naja, es steht ja wie manches andere Fragwürdige in der Entscheidung auch mehr oder weniger so drin. Damals, genauso wie es drin steht, das sei doch gar nicht so schlimm, weil normale Menschen schliefen doch nachts. Die Qualität darf ich mal sagen, im Wissen, da im Bewusstsein, dass ich ja beteiligt war und natürlich immer besonders kritisch ist, die Begründung war unterirdisch, dieser Entscheidung, absolut unterirdisch. Wir haben alle gelernt an der Universität zum Beispiel, dass es einen Unterschied macht, ob man ein Grundrecht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes einschränken kann. Und Entscheidung mal nachlesen, da findet man dann auf einmal, dass das gar keinen Unterschied mehr macht. Die strengen Auflagen an Freiheitsbeschränkungen, da findet man was zur Entstehungsgeschichte und irgendetwas hergeholtes aus den Protokollen damals Entstehung des Grundgesetzes. Man ist aber nicht mal auf die Idee gekommen, dass es was mit den Erfahrungen aus der Nazizeit zu tun gehabt haben könnte, dass das so strenge Auflagen sind. Stattdessen kommt irgendwas Wortklauberisches dann zu den Protokollen. Man gucke sich die nochmal an und schaue, wie viel man sich da mit anderen Meinungen auseinandergesetzt hat zur Auslegung etwa des Artikels 103, der dann eine große Rolle spielt. Fehlanzeige, ja, manches wird da so wie selbstverständlich referiert, obwohl in den einschlägigen Kommentaren das Gegenteil drin gestanden hat. Also das ist eine Entscheidung, die war vom Ergebnis her sicherlich so gewollt und das sollte man auch nicht übermäßig kritisieren, dass Richter aufs Ergebnis schauen, weil das ist einfach ein Stück Urteilsfindung. Und wer das leugnet, ist so ein bisschen realitätsblind, dass der Richter nicht auf das Urteil guckt. Aber da ist es halt besonders deutlich gewesen. Was mich sehr irritiert hat an dem Interview mit Radke ist die fehlende Nachdenklichkeit. Man hat den Eindruck, der hat also überhaupt noch keine Sekunde darüber nachgedacht, dass er möglicherweise falsch gelegen haben könnte. Ja, also das ist, dagegen ist Lauterbach ein Zögerer und Zweifler, ja, wenn man das miteinander vergleicht. Und das finde ich schon sehr, sehr irritierend, ja, also wie man so, und ich sag jetzt das böse Wort, wie man so selbstgefällig sein kann, in der Rückschau auf das, was man dort geurteilt hat zu der Zeit.
Es hätte nahegelegen, dass Radke wie das Gericht insgesamt in solchen Stellungnahmen einfach abstellen auf eine Situation der Ungewissheit, ja, dass wir alle zum ersten Mal so eine Pandemie mitgemacht haben, auch die Exekutive, dass man da probiert und auch manchmal übers Ziel hinausschießt und dass aber natürlich auch das für Karlsruhe selbst gilt, für das Gericht, und da hatte ich auch den Eindruck, dass man eher so an einem Nimbus arbeiten möchte, so ein bisschen in Richtung höhere Einsicht, mehr Selbstzweifel hätten da, glaube ich, und auch ein bisschen Selbstkritik hätte, glaube ich, ganz gut getan.
Ich sage jetzt was nicht über Radke sage. Ja. Also was ich jetzt ausdrücklich nicht auf Radke beziehen soll, aber so zu den Dingen, die vielleicht mal früher ein bisschen anders waren. Ich habe manchmal in den letzten Jahren Juristenfreundinnen und Freunde, die jetzt nicht so viel mit Verfassungsgericht vielleicht zu tun Berührung haben, gefragt, nennt mir mal drei Namen von Verfassungsrichtern. Ja, da wäre doch meine Beobachtung, dass gab mal Zeiten, da sind einem mehr eingefallen als heute. Ja, also ein Hoffmann Riem kannte man, ja, auch wenn man jetzt nicht dauernd mit dem Verfassungsrecht zu tun gehabt hat. Ein Di Fabio, ja, auch wenn man vielleicht immer anderer Meinung war als er, ja, aber man kannte ihn. Die Kirchhoffs kannte man. Das waren alles nicht die Präsidenten, ja, und Rupp Grünegg aus den 70er Jahren. Böckenförde, natürlich, ja. Also da fallen einem viele ein und ich würde mal behaupten, heute oder ich beobachte, wenn ich mal gefragt habe, heute fällt vielen nicht so richtig viele Namen ein. Und das ist, ich glaube, da sind wir auch beim Stichwort Sondervoten. Ne?
Ja, sind wir. Ja. Nico, ich bin gerade am Überlegen. Wir diskutieren beide aus Sicht von Liebhabern sozusagen. Wir haben das Bundesverfassungsgericht nicht nur in unserer eigenen Ausbildung, sondern auch über lange Jahre als wirklich Schlussstein des Rechtsstaats und des Verfassungsstaats gesehen und sind jetzt kritisch im Umgang. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir das Thema nochmal in einer zweiten Runde nochmal vertiefen, weil wir noch viele interessante Aspekte haben. Ich nenne sie nur mal sozusagen als Teaser. Peter Michael Huber, den ich vorhin schon zitiert habe, hat sich sehr interessant zum Thema Sondervotum geäußert. Das sagt viel über das Selbstverständnis eines Gerichts. Das sollten wir nochmal breiter diskutieren. Wir sollten uns unterhalten über das Auftreten des Bundesverfassungsgerichts. Also wie nahbar ist es denn? Wie sehr ist es denn ein Bürgergericht, um nicht zu sagen Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch der Prozessvertretung? Stichwort, wie bringe ich eigentlich meine Klage, meine Beschwerde nach Karlsruhe? Das muss ich wirklich noch per Fax machen, weil Karlsruhe sich schlicht und ergreifend weigert, mal normale elektronische Kommunikation anzubieten. Und zwar aus ohne Gründen. Eine Situation, die ja schwer anders zu bewerten ist als eine gewisse Abgehobenheit oder Selbstgefälligkeit nach dem Motto, ist uns doch egal, wie ihr euren Kram zu uns bringt. Wir sagen euch dann schon, ob es rechtzeitig da war und wenn nicht, ist es halt unzulässig. Das geht nicht. Und das muss man auch aus einer schätzenden und einer wirklich wertschätzenden Positionierung dem Bundesverfassungsgericht gegenüber sagen. Aber wir sollten das ein bisschen ausführlicher tun. Deswegen, Nico, was hältst du davon, wenn wir daraus nochmal eine zweite Folge machen? Wir anschließen, nämlich heute haben wir schon tatsächlich mit einer Stunde unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hinreichend informiert.
Ich hoffe, es hört uns doch jemand zu. Wir freuen uns immer über Nachrichten, dass man das bis zum Ende gehört hat. Das weiß ja, wir können zwar so ein bisschen sehen, wie viel uns hören, aber wir können ja nicht wissen, wie viel uns auch tatsächlich zu Ende hören.
Das ist immer das Geheimnis bei den Podcasts. Wie viel werden nur in den ersten 3 Minuten gehört und wie viel bis zum Ende? Wir wollen ja auch niemanden tracken. Gerade als Datenschutzfreunde machen wir das nicht. Aber dann würde ich sagen, lassen wir es für heute. Damit sein Bewenden haben, lieber Nico. Wir bedanken uns für all diejenigen, die uns so lange zugehört haben und hoffen, dass sie auch bei der nächsten Folge Follow the Rechtsstaat, wo wir uns dann auch unter anderem mit dem zweiten Teil Bundesverfassungsgericht beschäftigen werden, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Ganz herzlichen Dank und schätzen Sie weiter unseren Rechtsstaat.
Super.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.